Rate heißt der dritte Sonntag in der Osterzeit, den wir jetzt in diesem Gottesdienst feiern. Jubilate heißt auf Deutsch jubelt, jauchzt. Mitten in der dritten Welle der Pandemie ein Aufruf, der kaum zu passen scheint. Es gibt nur wenige, denen im Augenblick zum Jubeln zumute ist. Vielleicht diejenigen, die endlich einen Impftermin bekommen haben. Aber wir haben dennoch Grund zum Jubeln, denn unser Leben, wie sehr es auch vom irdischen Tod bedroht sein mag, kann letztlich doch nicht mehr vernichtet werden. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und hat uns dadurch ewiges Leben geschenkt. Im Glauben an ihn werden wir leben, auch wenn wir sterben. Das lasst uns in diesem Gottesdienst feiern, auch wenn der Jubel momentan ein wenig verhalten klingen mag. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen wir nun mit dem Lied Nummer 81 aus unserem Gesangbuch. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott, der Allwissende, kennt unser Leben und vor ihm ist nichts verborgen. Er weiß, wo wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, wo wir in unserem Reden, Denken und Tun die Liebe verletzt und der Versuchung der Sünde nachgegeben haben. Darum bekennen wir uns schuldig und bitten um Christi willen, Gott sei mir Sünder gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser.
Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.
Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns den Introitus singen, wie er im Gottesdienstheft abgedruckt ist.
Jauchzet Gott, alle Lande, Halleluja.
Jauchzet Gott, alle Lande, Halleluja.
Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Kommt her und seht an die Werke Gottes. Der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Darum freuen wir uns seiner.
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker.
Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst sein Ruhm weit erschallen.
Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Jauchzet Gott, alle Lande. Halleluja. Kyrie. Schöpfer aller Dinge, wie du alljährlich das Angesicht der Erde erneuerst, so willst du die Erde erneuern, die der Sünde und dem Tod verfallen ist. Wir bitten dich, lass uns den Anbruch des wahren Lebens in deinem Sohn erkennen und teilhaben an der neuen Schöpfung. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Hört das Heilige Evangelium bei Johannes im 15. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Lob sei dir, o Christ.
Lasst uns unseren Glauben bekennen mit den Worten des Apostolikums. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Kinder, heute erzähle ich euch mal wieder eine Geschichte aus der Bibel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die noch nie gehört habt. Die Geschichte handelt von König David. Schon mal gehört? König David? Wisst ihr noch, wer das war? Genau, das ist der, der als Junge mit seiner Steinschleuder den bösen Riesen Goliath erschlagen hat. Das konnte er ja nur, weil er sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat und weil er wusste, dass Gott ihm helfen wird. Gott hatte ihn nämlich schon als Kind zum König bestimmt. Und deshalb hat ihn Gott auch gesegnet. Das heißt, Gott hat dafür gesorgt, dass ihm viele Sachen gelingen und er vielen Menschen helfen und ihnen eine Freude machen kann. Aber er musste natürlich auch aufpassen und immer auf das hören, was Gott ihm auftrug. Er musste gehorsam sein und Vertrauen haben, sonst würde er schon bald keinen Erfolg mehr haben. Als David erwachsen war und König wurde, wurde er von allen Menschen in Israel als der beste und größte König gefeiert. Die Menschen liebten ihn. Sie verehrten David, weil er so klug war und so mutig. Und vor allem, er war auch sehr schön. Alle Mädchen in Israel waren in ihn verliebt und wären am liebsten die Königin an seiner Seite geworden. Das erfüllte David natürlich mit großem Stolz und er wurde immer erfolgreicher und mächtiger. Er eroberte die Stadt Jerusalem und machte sie zu seiner Hauptstadt. Und voller Stolz zog er eines Tages mit über 30.000 Soldaten los und holte die Bundeslade nach Jerusalem. Sie sollte in seiner neuen Hauptstadt stehen. Die Bundeslade? Das war die große, schwere Truhe, in der die Gebotstafeln von Mose lagen. Es war das Allerheiligste, was die Israeliten hatten. Und Gott selber passte auf die Bundeslade auf. Niemand durfte die Bundeslade anfassen. Nur die Stangen, mit denen die Lade getragen wurde, durften berührt werden. Als David und seine Soldaten nun die Bundeslade nach Jerusalem brachten, war David so stolz und aufgeregt, dass er vor lauter Freude vor der Bundeslade herumtanzte. Er jubelte und tanzte, was das Zeug hielt, und tanzte so doll, dass er dabei ein Kleidungsstück nach dem anderen verlor und zum Schluss fast nackt war. Aber das merkte er gar nicht, weil er sich vor Freude und Stolz regelrecht in einen Rausch getanzt hatte. Die Frauen und Mädchen liefen schon ganz rot an und hielten sich die Augen zu. Andere fingen an, den Kopf zu schütteln und dachten, hoffentlich hört er bald wieder auf mit seinem Tanzen, sonst passiert noch irgendwas Schlimmes. Und das passierte dann auch tatsächlich. Der Wagen, auf dem die Bundeslade transportiert wurde, kam vom Weg ab und wäre beinahe eine Böschung runtergefallen. Und einer von Davids Leuten hat dann vor Schreck die Bundeslade festgehalten. Und was soll ich sagen? Der fiel sofort tot um, weil er die Bundeslade berührt hatte. Da bekam David natürlich auch einen großen Schrecken und er war auf einmal ganz kleinlaut. Er traute sich gar nicht mehr, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, weil er merkte, dass er viel zu stolz und wild geworden war. Danach hat er dann beim Jubeln und Tanzen natürlich gut aufgepasst, dass nicht noch mehr Schlimmes passiert. Und? Kanntet ihr die Geschichte schon? Ich glaube nicht. Lasst uns beten. Lieber Gott, wir freuen uns, dass du uns liebst und dass es uns so gut geht. Gib, dass wir nicht übermütig werden und hilf, dass durch uns nichts Schlimmes passiert. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, sprich du zu uns durch dein Wort. Hilf uns, auf dich zu hören und dir zu vertrauen. Amen. Liebe Gemeinde, habt ihr schon mal einen Straßenprediger erlebt? Hier in Rodenberg vermutlich nicht, aber vielleicht in Stadthagen oder in Hannover. In großen Städten gibt es das manchmal. Da stellen sich Menschen mitten in der Fußgängerzone auf einen Hocker und predigen zu den Passanten. Mal abgesehen davon, dass ich diese Leute für ihren Mut bewundere, es ist oft auch ein bisschen schräg, wenn sie sich da hinstellen und lautstark die Menschen anpredigen. Die Passanten können sich der Predigt ja nicht wirklich entziehen. Man kann woanders hinschauen, schnell vorbeigehen, aber die Ohren verschließen können wir nicht. Und so reagieren die allermeisten Menschen, die an einem solchen Straßenprediger vorbei müssen, entweder indem sie schnell weitergehen oder indem sie vielleicht kurz skeptisch gucken. Oder sie machen sich lustig über diesen Menschen, der von Jesus, Buße und dem Himmel redet. Mitten unter Leuten, die in der Regel nichts von unserem Glauben halten, genau darüber reden. Und zwar nicht nur, um die Leute zu informieren, sondern um ihre persönliche Haltung zu ändern. Das ist eine Aufgabe irgendwo zwischen mutig und verrückt. Aber bevor ich nur darüber rede, lasst mich euch die Worte eines solchen Straßenpredigers zeigen. Ein Mann, vielleicht 50 Jahre alt, in der Göttinger Fußgängerzone, gefilmt mit einem Handy von zwei Jugendlichen. Nicht alles, was er sagt, würde ich theologisch genauso sehen, aber ihr bekommt einen Eindruck. Also, bist du bereit, dein Leben zu ändern? Ist hier ein Raucher bereit, sich von dem Laster der Zigarette zu trennen? Ja, meinst du denn, man kommt mit einem Glimmstängel im Mundwinkel in den Himmel? Da gäbe es einen ganz schönen Gestank im Himmel. Aber der Himmel ist rein und sauber, ohne Qualm, ohne Dreck und Schmutz. Jeder Mensch, der raucht, der bringt dem Teufel ein Rauchopfer dar. Aber heute kannst du frei werden, wenn du betest zu dem lebendigen Gott. Gott kann Menschen völlig verändern, wenn nur der Mensch anders werden möchte. Aber manche Leute sagen, ich will ja gar nicht anders werden. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Soweit dieser Straßenprediger. Nein, ich glaube nicht, dass Raucher nicht auch in den Himmel kommen können. Genauso wie wir alle mit unseren Fehlern und Süchten von Gott angenommen werden, wenn wir seiner Vergebung vertrauen. Und ich glaube auch nicht, dass man erst ganz bewusst sein Leben ändern wollen muss, damit Gott an uns handeln kann. Sondern schon die Tatsache, dass wir unser Leben ändern wollen, ist Gottes Werk an uns. Aber trotzdem finde ich es unwahrscheinlich faszinierend, dass sich da ein Christ in die Fußgängerzone stellt und von seinem Glauben redet, von Buße und dem, was Gott an uns Menschen tut. Und ich frage mich gleichzeitig, kann man mit einer solchen Ändert euer Leben Predigt wirklich Menschen für Christus gewinnen? Nicht in Göttingen, sondern in Athen, und zwar ganz oben auf dem Areopag, steht auch so ein Prediger. Es ist ungefähr das Jahr 50 nach Christi Geburt und dieser Prediger ist niemand anderes als der Apostel Paulus. Der steht auf dem altehrwürdigen Versammlungsplatz Athens und predigt zu wildfremden Menschen. Hört Gottes Wort in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysios, einer aus dem Rat, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Natürlich gibt es auch ein paar Unterschiede zwischen Paulus und unserem Straßenprediger aus Göttingen. Paulus redet zwar zu fremden, aber nicht zufällig vorbeiziehenden Menschen. In Athen hat es damals eine gebildete Oberschicht gegeben, die sich mit allerlei philosophischen Fragen beschäftigt hat. Diese Menschen wollten Paulus mit seiner neuen Lehre einmal so richtig auf den Zahn fühlen. Was genau er da eigentlich glaubt und ob dieser Glaube auch Hand und Fuß hat. Paulus hingegen will diese Menschen für den Glauben gewinnen. Und er nutzt dazu, wie ich finde, einen spannenden Ansatz. Er fängt eben nicht bei irgendwelchen Lastern und Sünden an und predigt, dass die Menschen ihr Leben ändern müssten, sondern erst einmal erzählt er den Menschen von einem Altar, den er in der Stadt gesehen hat. Auf diesem Altar stand, so Paulus, dem unbekannten Gott. Die Athener kennen diesen Altar vermutlich. Neben all den Altären für diverse griechische Gottheiten hatte man noch einen weiteren Altar, sozusagen zur Sicherheit. Falls es da draußen noch Gottheiten geben sollte, die einem nicht namentlich bekannt wären, wollte man die durch diesen Altar für unbekannte Gottheiten zufriedenstellen. Und dieser unbekannte Gott, sagt Paulus, den ihr da unwissentlich verehrt habt, von dem kann ich euch mehr erzählen. Und so erzählt Paulus dann davon, dass dieser Gott der eigentliche Schöpfer dieser Welt ist, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind, dass er durch Jesus allen Menschen den Glauben angeboten hat, den er von den Toten auferweckt hat. Die Taktik ist weniger, den Leuten erst einmal zu erzählen, was sie im Leben alles falsch machen, um sie dann aufzufordern, ihr Leben zu ändern. Paulus knüpft vielmehr an dem an, was die Menschen sowieso schon glauben. Er greift die Fragen auf, die sich die Menschen stellen. Was ist, wenn wir in unserer großen griechischen Götterwelt die entscheidende Gottheit vergessen haben? Und wie können wir diese Gottheit, die wir möglicherweise übersehen haben, dann gnädig stimmen? Solche Anknüpfungspunkte gibt es tatsächlich auch heute noch. Die Menschen bauen vielleicht keine Altäre für unbekannte Gottheiten mehr. Aber selbst wenn die Leute von sich behaupten, sie seien atheistisch, glauben sie oft trotzdem an irgendetwas. Zum Beispiel, dass die Dinge, die sie erleben, ein Zeichen sind. Das Universum will mir damit etwas mitteilen, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Oder das Schicksal hat uns zusammengeführt. Oder mein Schutzengel hat auf mich aufgepasst. Lauter Glauben an solche unbekannte Götter. Manche Menschen glauben auch an eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn jemand sich offensichtlich falsch verhält, wird das am Ende auch wieder auf ihn zurückfallen. Wer anderen eine Grube gräbt und so weiter. Karma, sagen manche Menschen dazu. Wenn ich mich gut verhalte, wird mir die Welt, das Universum und was auch immer genauso Gutes geben. Aus christlicher Sicht kann man das alles einfach als Aberglaube abtun. Oder aber man macht es wie Paulus und knüpft einfach bei den Fragen und Vorstellungen an, die die Menschen von sich aus schon haben. Passieren die Dinge in meinem Leben zufällig? Oder stecken zum Beispiel in Krankheiten irgendwelche Botschaften an mich? Ich glaube, nichts im Leben ist zufällig. Gott ist immer am Werk. Aber wenn ich wirklich wissen will, was Gott mir zu sagen hat, dann muss ich mir nicht irgendetwas zusammenreimen, sondern in die Bibel schauen, wo Gott mir zugesagt hat, mit mir zu reden. Und da lese ich, Krankheiten und Tod sind die Folge unserer Sünde, unserer Trennung von Gott. Aber Christus hat das alles überwunden und wird uns an einen Ort führen, an dem es Krankheiten und Tod nicht mehr gibt. Oder die nächste Frage: Gibt es irgendetwas oder irgendjemanden, der all die menschlichen Ungerechtigkeiten ausgleichen wird? Das Gute belohnen, das Schlechte seiner gerechten Strafe zuführen? Was passiert mit all dem Unrecht dieser Welt, bei dem die Täter am Ende auch noch davon profitieren? Ich glaube, wir Menschen werden keine gerechte Welt schaffen können. Aber Gott wird am Ende Recht von Unrecht trennen. Dabei müssen auch wir ehrlicherweise damit rechnen, nicht bloß auf der Seite der Guten zu stehen. Aber das ist kein Grund zur Sorge, denn Gott wird dabei alle, die ihm vertrauen, vollständig begnadigen. Es gibt so viele Fragen, auf die wir aus unserem Glauben eine Antwort wissen. Fragen, die sich auch unsere Mitmenschen stellen. Warum hat es gerade mich erwischt mit dieser Krankheit oder mit dem Unfall? Wie komme ich nur los von den Dingen, die mich so belasten? Wie halte ich es nur aus, dass ich irgendwie immer scheitere? Wo finde ich etwas, das meinem Leben einen Sinn gibt? Die Liste ließe sich fortsetzen. Und nein, nicht alle diese Fragen können wir abschließend und wasserdicht beantworten. Aber wir wissen einen Ort, an dem wir nach Antworten suchen können. Beziehungsweise wir kennen einen, der uns in seiner Hand hält, wo uns auch die Antworten fehlen. Daran erinnert mich der Apostel Paulus mit seiner Rede auf dem Areopag. Und wenn ich an unseren Straßenprediger aus Göttingen denke, erinnere ich mich auch daran, dass auch Buße und Umkehr ein Teil unseres Lebens, unseres Glaubens sind. Die Frage, wie ich mit den Dingen umgehe, die in meinem Leben selbstverschuldet nicht so gut sind, ist ja vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt für andere Menschen. Und vielleicht bringt ja auch eine klare Ansage manche Menschen ins Nachdenken. Aber am Ende geht es darum, dass wir von einem Gott wissen, der uns liebt, obwohl wir sind, wie wir sind. Der seinen eigenen Sohn sandte, damit wir das sicher wissen. Der keine Bedingungen stellt, damit wir von ihm erlöst werden. Wir sollen ihm einfach vertrauen. Der uns zeigt, wie wir mit uns, mit der Welt und mit ihm ins Reine kommen können. Der uns wachsen lässt, Schritt für Schritt. Ob man das alles in einer Straßenpredigt so sagen kann, dass Menschen sich davon tatsächlich persönlich ansprechen lassen, das vermag ich nicht zu beurteilen. Bei Paulus heißt es, die einen begannen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Was daraus wird, liegt nicht in unserer, sondern in Gottes Hand. Das tut es auch, wenn wir im direkten Gespräch von unserem Glauben reden. Er gebe uns den Mut und die richtigen Worte, ob wir nun in der Fußgängerzone oder einfach, wenn uns jemand persönlich fragt, von ihm reden und davon, was er uns alles schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns singen das Lied aus dem Gottesdienstheft »Es ist in keinem anderen Heil«. Dieses Lied wird im neuen Gesangbuch abgedruckt sein. Lasst uns beten. Ewiger Gott, du atmest mit uns, du liebst und wir leben. Du bist die Quelle, dir vertrauen wir uns an. Du machst neu, wo Altes enden muss. Wir bitten dich für alle, die aufbrechen und nach einem neuen Miteinander suchen. Wir bitten dich für alle, die in ihrem Alltag dem Frieden dienen. Wir bitten dich für alle, die für andere einstehen und sie schützen. Du bist das Leben, erbarme dich. Ewiger Gott, du gibst Leben, wo der Tod regieren will. Wir bitten dich für alle, die trauern und ohne Hoffnung sind. Wir bitten dich für alle, die mit dem Tod ringen und voller Schmerzen sind. Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind und deren Klagen verstummen. Du bist das Leben, erbarme dich. Ewiger Gott, du begeisterst und weist uns ins Weite. Wir bitten dich für alle, die nach dir Ausschau halten, die sich an dir festhalten und die auf dein Wort hören. Wir bitten dich für deine Gemeinde, für alle, die in dir bleiben wollen und auch für die, die in Zweifel und Angst leben. Wir bitten dich für unsere Kinder und für alle, die zu uns gehören. Du bist das Leben, du atmest mit uns, du liebst und wir leben. Du bist die Quelle. Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, damit wir bei dir leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen.